Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 aktuell.
Das Buch Kulturinfarkt. Die Pro Helvetia distanziert sich von den Thesen ihres Chefs. Mit Würfeln neue Welten erschaffen. Das Spiel Eikenpoete regt die Fantasie an. Und ein Buch mit Hungerrezepten ist ein Bestseller in Griechenland. Das sind die Themen der Sendung. Am Mikrofon Sarah Herwig. Großes Thema in Kulturkreisen war in den letzten Wochen der Kulturinfarkt. Ein Buch, an dem unter anderem auch Pius Knüsel, der Chef der Kulturstiftung Pro Helvetia, mitgewirkt hat. Darin wird gefordert, die Subventionen für etablierte Kulturinstitutionen zu halbieren und das Geld andersweitig zu verwenden. Dagegen gab es großen Protest. Es wurde die Frage laut, ob Pius Knüsel als Pro Helvetia-Chef noch haltbar sei. Gestern kam nun der Stiftungsrat der Pro Helvetia zusammen und hat in dieser Sache entschieden. Christina Capretz berichtet.
Es muss geraucht haben in der Sitzung des Pro Helvetia Stiftungsrats gestern. Wie umgehen mit einem Direktor, der zentrale Säulen der bisherigen Kulturpolitik in Frage stellt, der die Subventionen für etablierte Kulturinstitutionen halbieren will? Einem Direktor, der mehr Markt fordert für die Kulturpolitik? Solche Thesen sind dem Präsidenten des Pro Helvetia Stiftungsrats, Mario Annoni, sauer aufgestoßen.
Es gibt vor allem diese pauschale Beurteilung der Künstler, die abhängig sind von Subventionen, oder diese Betrachtungen, wo man sagt, man musste die Hälfte der Institutionen schließen, ohne Nuancen, ohne die besondere Situation der Schweiz, was die Sprachen, was die Minderheiten zu diskutieren. Solche Ideen sind für uns, für Pro Helvetia, nicht haltbar.
Der neunköpfige Stiftungsrat der Pro Helvetia distanziert sich deshalb von der Streitschrift ihres Direktors. Die darin geäußerten Thesen entsprechen nicht der Haltung der Stiftung. Dennoch stellt sich die Stiftung hinter Pius Knüsel als Direktor. Die Bilanz seiner Amtszeit sei positiv, sowohl inhaltlich wie auch betriebswirtschaftlich.
Pius Knüsel ist Direktor der Stiftung seit 10 Jahren und er hat immer die Stiftung gut geführt. Und er ist ein Mensch, der in der Lage ist, schon eine gewisse Differenz zu machen zwischen der Idee, die als Versuch entwickelt sind, und nachher die Führung der Stiftung.
Und diese Unterscheidung zwischen Knüsel als provokativen Thesenschreiber und Knüsel als Pro Helvetia-Direktor, die macht also auch der Stiftungsrat. Wie beurteilt das der Schweizerische Kunstverein? Er hatte am lautesten gegen Knüsels Buch protestiert und gefragt, ob der Autor als Chef der Kulturstiftung noch haltbar sei. Präsident Peter Studer:
Wir begrüßen diese Distanzierung des Stiftungsrats von Pro Helvetia und auch das Angebot des Stiftungsrats, dass man mit allen interessierten Kreisen einen offenen Austausch zur Förderungspolitik der Pro Helvetia eröffnen will. Und wir werden uns gerne beteiligen.
Die Rücktrittsforderung ist also vom Tisch. Doch Pius Knüssels Thesen sind es noch nicht.
Das ist eine Rasenmäher-Strategie, nach unserer Meinung zu wenig durchdacht. Und wir haben auch auf unseren Protestbrief und auf die Infragestellung von Herrn Knüssel haben wir unzählige Mails von Kunstmuseen, von Kunstfreunden bekommen, die uns ermutigen, diesen Diskurs jetzt sehr offensiv zu führen.
Eine Diskussion, die jetzt, nachdem die Personalfrage nicht mehr im Zentrum steht, beginnen kann.
Von der Polemik zu Sachfragen. Ein Beitrag von Christina Capretz. Mit nichts als Worten neue Welten erschaffen. Das ermöglicht das Spiel Eikenpoet. Das Spiel lässt sich zu Hause spielen, findet aber den Weg auch auf die Bühne. Bereits zum 3. Mal spielten gestern Abend im Cabaret Voltaire in Zürich Prominente vor und mit dem Publikum. Karl Linder war dabei.
An einem runden Tisch sitzen 4 Männer, über ihre Notizblöcke gebeugt. Sie schreiben und sie sind 100%ig bei der Sache. Schon wischt sich der Erste den Schweiß von der Stirn. Vor ihnen in der Tischmitte liegen 5 Würfel. Auf jedem ist ein Icon zu sehen, ein kleines Bild also, für die Zuschauer per Kamera auf eine Leinwand projiziert. Es ist totenstill. Gerade mal 3 Minuten haben die Schreiberlinge Zeit, um aus den hingewürfelten Begriffen eine Geschichte zu erfinden. Freilich nicht irgendeine Geschichte. Zu den 5 Icons wird eine Grundsituation, ein Genre oder ein Satzanfang vorgegeben. So kann man beispielsweise den Auftrag erhalten, ein Testament zu schreiben, eine Sorry-Story oder wie hier in der ersten Runde das Alibi für eine Mordnacht. Wie viel spontane Komik das mit sich bringt, zeigt das Beispiel von Promi Patrick Frey.
Zum Zeitpunkt der Tat befand ich mich in der Kegelbahn zusammen mit der Frau des Steuermanns und war dieser behilflich, den Kurs wiederzufinden, den ihr Mann verloren hatte.
Es geht aber auch komplexer. Wenn der Auftrag lautet, in beruhigenden Worten eine Mayday-Nachricht an die Flugpassagiere einer abstürzenden Maschine zu richten, so wird's bei Bonnie Coller durchaus existenziell.
Wir haben immer noch eine Flughöhe von 6000 Pferdefuß. Und wenn Sie draußen spielende Kinder mit Drachen zu sehen glauben, dann muss das Ihr eigener Spieltrieb sein oder pure Todessehnsucht.
Was daherkommt wie kreatives Nussknacken für Müßiggänger, ist eine ausgeklügelte Idee der Spielemacher und Brüder Frey. Ein Spiel, das jedermann überall und jederzeit spielen kann. Es besteht aus 32 Würfeln mit insgesamt 218 Icons und verspricht nicht weniger als alle Geschichten der Welt. 12 Jahre lang haben die 3 Brüder an der Idee rumspintisiert. Nun befindet sich Icon Poet in der Testphase. Andreas Frey zeigt sich nach den 2 ersten Pilotversuchen erfreut.
Wir sehen Leute, die zu kreativen Höhenflügen ansetzen, wo man wirklich ganz, ganz tolle Sachen, die man so nicht erwartet, hört und sieht, wie es performt wird.
Die Performance ist also wichtiger Bestandteil des Fabulierens. Geht es zunächst darum, in kürzester Zeit eine Geschichte zu erfinden, so gilt dann das Augenmerk dem Auftritt, der Art und Weise, wie sie verkauft wird. Denn das Publikum hört nicht nur zu, sondern schreibt fleißig mit. Wer unglücklich gedichtet hat, kann also entweder mit seiner Vortragsweise punkten oder, sollten die Dichtungsrohre vollends verstopfen, sich von einem Ghostwriter aus den Zuschauerrängen vertreten lassen. Für den Designer Andreas Frey sind Spiele jeglicher Art faszinierend, vom Computerspiel über das Brettspiel bis zum mehrtägigen Spiel im Freien.
Das Würfeln und das Knallen auf dem Tisch und die Blättchen fortwerfen und Spielbrett mal wegfetzen und die ganzen Sachen, die halt wirklich am Brett mit der Familie passieren, denke ich heute, hat was Witzigeres, als wenn ich allein an der Konsole sitze.
Das Witzige liegt zweifellos im Zufälligen. Das zeigt Icon Poet auf ebenso simple wie bestechende Weise. Der dichterische Durchlauferhitzer ist hier ein kollektiver und nicht zuletzt auch ein theatraler. Der Applaus gilt nicht der Einzelleistung und nicht der großen Kunst, sondern dem magischen Augenblick, wo etwas entsteht. Dieser Moment ist flüchtig, Scheitern gehört dazu. Doch wer sich vom Wortwörtlichen verabschiedet, wer nicht partout originell sein will, sondern den Unsinn im Sinn zulässt, der hat bei diesem Spiel definitiv den Trumpf in der Hand.
Karl Linder über das Spiel Icon Poet. Auf der Bühne findet es das nächste Mal am 26. April im Cabaret Voltaire in Zürich statt. Das Spiel mit den 36 Würfeln ist beim Verlag Hermann Schmidt erschienen. Sie hören DRS2 aktuell. Hier geht es gleich um das Festival Sonor, ein Hörfestival in Bern. Und jetzt die Kulturnotizen. Nino Gadient.
Die EU-Kommission für regionale Entwicklung hat 105 Millionen Euro für die Sanierung der Welterbestätte Pompeji gesprochen. Die groß angelegten Sanierungen der versunkenen Stadt bei Neapel sei nicht nur für Italien wichtig, sondern im Interesse des geschichtlichen Erbes von Europa, so die Begründung der zuständigen EU-Kommission. In Pompeji ist im letzten Jahr eine antike Mauer eingestürzt. Zuvor waren nach schweren Niederschlägen auch andere Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden. Bisher unterstützte die Europäische Union Sanierungsarbeiten in Pompeji bereits mit 7,7 Millionen Euro. Die bedeutende archäologische Stätte in Süditalien wird jedes Jahr von mehr als 2 Millionen Menschen besucht. Der spanische Soziologe Manuel Castells erhält den Holberg-Preis. Castells wird für seine Forschungen über Städte, Globalisierung und Medien ausgezeichnet. Die Jury des norwegischen Holberg-Preises begründet ihre Wahl damit, dass Castells als Soziologe besonders gut aufzeigen kann, wie die politische Dynamik die urbanen und globalen Volkswirtschaften prägt. Die Auszeichnung ist mit 591.000 Euro dotiert und wird anfangs Juni in Norwegen verliehen. Zum Schluss noch eine Meldung aus dem Kanton Schwyz. Der Musiker und Komponist Hans-Jörg Römer erhält den Schweizer Anerkennungspreis für seine Arbeit als Theatermacher und Orchesterleiter. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Franken dotiert.
Klingende Bilder. Die werden ab heute Abend am Sonor-Festival in Bern heraufbeschworen. Das Festival lädt ein, sich in aller Ruhe auf Geschichten und Reportagen fürs Ohr einzulassen. Sonor ist ein Festival für das gemeinsame Hörerlebnis. Gabriela Kagi berichtet.
So beginnt der Abend heute. Das Publikum strömt in den Theatersaal, räkelt sich im Sessel zurecht, das Licht geht aus, es wird still, alle blicken nach vorne auf die Bühne. Und dort passiert nichts. Dort passiert vielleicht nichts für die Augen, sagt die Sonor-Mitorganisatorin Cheyenne McKay, dafür aber für die Ohren.
Dann fängt's an zu klingen und entweder man schließt die Augen oder man behält sie offen und man kann die Ohren öffnen und hört die Klänge und hört hin.
Engländern verloren gegangen. Das war eines der großen Vorhaben, die ich hegte.
Kaiser Napoleon, gestatten Sie, das Souper ist angerichtet.
Bereits zum zweiten Mal hat das Sonor-Festival aufgerufen, aufwendig gemachte Hörproduktionen einzusenden. Ob Mundart oder Hochdeutsch, ob 5 Minuten oder 50, spielt dabei keine Rolle. Dahinter steckt die Idee, sagt Cheyenne McKay,
dass auch Audioproduktionen eine Aufmerksamkeit erhalten sollen. Man ist sich ja gewöhnt, zusammen ins Kino zu gehen. Es gibt auch etliche Filmfestivals. Aber in der Schweiz zumindest gibt es eigentlich kein Festival, wo die Hörproduktionen auch mal eine Wertschätzung bekommen. Das ist so das eine für die Produzentinnen und Produzenten und halt auch die Hörerschaft, eigentlich den Genuss aufzuzeigen, wie das eben sein kann, wenn man das gemeinsame Hörerlebnis hat.
Sind Sie ein Augen- oder ein Ohrenmensch?
Definitiv ein Ohrenmensch.
Hören anstatt schauen. Sonor lädt auch ein, gemeinsam die visuelle Reizüberflutung auszuschalten, sagt Cheyenne McKay, und sich nur auf das Ohr zu konzentrieren. Und was ist der Gewinn dabei?
Ruhe. Inspiration, denke ich, weil wenn man dazu hört, dann gibt's ja die eigenen Bilder. Man teilt zwar das Hörvergnügen, aber die Bilder zu den Tönen macht ja jeder Mensch dann für sich selber. Man kann eigentlich in sich selber eine Reise unternehmen.
Kaiser Napoleon, gestatten Sie, das Souper ist angerichtet.
Napoleon auf St. Helena.
Unter den diesjährigen Einsendungen finden sich vielfältige Formen. Die klassische Reportage, das klassische Hörspiel, die Collage. Und es gibt all das, was man unter dem Begriff Feature zusammenfasst.
Es ist ein sehr aufwendig gestalteter Beitrag, nicht nur eine Spur mit Ton und Off-Text, sondern wirklich mit Geräuschen, mit Eigentext, vielleicht auch mit Zitaten, mit O-Tönen von Leuten. Also ein mehrschichtiger gebauter Beitrag.
Auch mit Subjektivität?
Auch mit Subjektivität, genau.
Im November vergangenen Jahres hat Sonor zum Einreichen von aufwendig produzierten Hörproduktionen aufgerufen. Und was ist da zusammengekommen?
Das reicht von Kindergeschichten, die auch sich sehr gut eignen fürs erwachsene Ohr. Es gibt Leute, die so einen Tonjägerverein haben. Die haben eine Reportage über eine Dampfbahn aus Suersee eingeschickt. Wir haben Beiträge über zum Beispiel Sounddesign. Das ist ein Feature, das unsichtbare Design, wo es darum geht, dass man sich anhört, kann, wie denn der Sound eines Autos entsteht.
Was sind das für Menschen, die düfteln, basteln, kleben, Töne jagen, komponieren, Kunst machen und vor allem und immer wieder hören, hören, hören?
Ich glaube, es sind einfach Leute, die Spaß am Ton haben. Und die breite Auswahl, die wir bekommen haben an Eingaben, das macht wirklich Freude zu sehen, dass es sehr viele Leute gibt, die auf ganz unterschiedliche Art mit diesen Tönen umgehen und die Töne einfangen und dann zusammen komponieren und zusammenschneiden.
Sagt Cheyenne McKay, Mitorganisatorin des Sonor-Festivals, im Beitrag von Gabriela Kägi. Das Festival beginnt heute Abend um 19 Uhr im Theater am Käfigturm in Bern und dauert bis am Sonntag.
Metro.
Hungerrezepte. Das ist der Titel eines Buches, das sich im krisengeschüttelten Griechenland gleich tausendfach verkaufte. Mit 15.000 verkauften Exemplaren ist Hungerrezepte ein Verkaufsschlager, wenn man bedenkt, dass auf dem kleinen griechischen Buchmarkt ein Buch bereits ab 8.000 verkauften Exemplaren als Bestseller gilt. Warum der Erfolg? Ich habe Griechenland-Korrespondentin Alkione Karamanolis gefragt, ist das ein Kochbuch für Zeiten des Hungers?
Ja, nicht direkt. Das ist das Buch einer Historikerin und es ist entstanden aus ihrer Recherche. Sie wollte den Alltag im Athen der Besatzungszeit, der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs studieren. Dazu hat sie sich die Tagespresse dieser Jahre angesehen und da ist ihr aufgefallen, dass es Kolumnen gab, teils auf der ersten Seite, wo Kochtipps und Überlebenstipps gegeben wurden. Und das fand sie so spannend, dass sie sich dann in ihrem Buch darauf konzentriert hat.
Gibt es denn im Buch ganz konkrete Kochtipps für arme Leute nun?
Ja, die gibt es auch. Also es gibt zunächst eine Einleitung, da geht es um den Alltag in Athen während dieser Jahre. Das ist aber eher kursorisch. Und dann gibt es auf über 150 Seiten Tipps, wie man aus dem Nichts ein Essen zaubern kann. Also zum Beispiel, wenn Ihnen mittags Ratatouille übrig bleibt, dann schneiden Sie es ganz klein, gießen Sie es mit Wasser auf und bereiten für den Abend eine Suppe zu daraus. Oder zum Beispiel der Tipp, wenn man Gemüse kocht, dass man den Sud nicht weggießt, sondern dass man ihn andickt und eine Terrine daraus macht. Oder dass man die Krümel über die Woche vom Tisch, dass man die aufhebt und nicht einfach wegwischt und dann am Ende der Woche eine Handvoll Krümel hat zum Beispiel. Wobei man sagen muss, das ist jetzt kein Kochbuch mit Grammangaben und so weiter. Es geht wirklich um Tipps, es geht um Ideen und es war ja auch nicht als Kochbuch gedacht und auch nicht als Kochbuch für schwierige Zeiten. Die Autorin hat 2009 mit ihrer Recherche begonnen, als eigentlich noch gar nicht klar war, welche Ausmaße die Krise annehmen würde. Und man muss auch sagen, die Menschen, die heute Hunger leiden und Not leiden, die haben auch keine 14,40 Euro übrig, um sich ein Kochbuch zu kaufen.
Das heißt, diese 15.000 Exemplare gingen mehrheitlich nicht an Leute, die ihr Haushaltsbudget neu überdenken mussten. Wer kauft denn dieses Buch und beschert ihm einen so großen Erfolg?
Man weiß es am Ende natürlich nicht, aber aus den Zuschriften, die die Autorin bekommt, ergibt sich folgendes Bild. Das sind zum einen Menschen, die solche Geschichten von ihren Großeltern oder Eltern kennen, ja, und die das interessiert hat, oder Menschen, die an der Stadtgeschichte Athens interessiert sind. Ich denke, was auch wirklich eine Rolle spielen dürfte dabei, ist, dass die Menschen in Griechenland derzeit einfach auch Angst haben. Also ich habe kürzlich mit jemand gesprochen im Rahmen eines Interviews und er sagte mir, er geht auf den Markt und Leute betteln ihn an um 1 Euro für Milch, für Brot, Leute, von denen er das niemals für möglich gehalten hätte. Also es gibt so eine existenzielle Angst, die sich breit macht unter den Menschen. Sie sagen, letztes Jahr war es so, heuer ist es so, also sie hätten sich diese Verschlimmerung niemals vorstellen können vor einem Jahr und projizieren das dann in die Zukunft und sagen, wie mag es mir in einem Jahr gehen? Und vielleicht finden sie in diesem Buch auch einen gewissen Trost, also dass sie sagen, es gibt auch Wege aus dem Hunger, wenn es mal ganz schlimm wird.
Griechenland hat also Erfahrungen mit dem Hunger. Das Buch beschreibt die Zeit der Besatzung Anfang 40er Jahre. Wie schlimm ist denn die Situation heute in Griechenland? Also ganz konkret, wie sehr mangelt es den Menschen an Essen?
Gut, es herrscht natürlich kein Krieg, ja. Es gibt Lebensmittel und viele können sich die Lebensmittel auch noch leisten, auch wenn sie vielleicht ein bisschen vorsichtiger einkaufen. Aber viele, das muss man auch sagen, können sie sich nicht mehr leisten. Also die Armenspeisung hat einen immensen Zulauf, ja. Und vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten haben Probleme. Ich habe diese Tage mit einem Lehrer gesprochen, der unterrichtet in Piräus. Das ist ohnehin eine eher arme Gegend. Die Leute dort haben hauptsächlich auf den Werften gearbeitet und auf dem Bau. Beides ist inzwischen bei Null angelangt. Und an der Schule konkret zum Beispiel haben sie 300 Schüler und die 19 davon haben Not. Also die im Augenblick sammeln alle Schüler der Schule um Lebensmittel, um sie 19 Schülern an der Schule zu geben, um die an diese 19 Schüler zu verteilen. Oder auch zum Beispiel die Supermärkte sprechen von drastischen Umsatzrückgängen. Es gibt auch Supermärkte, die schließen. Also das sind schon Indizien für Armut und Not.
Hungerrezepte, das ist kein eigentliches Kochbuch. Es hat einen historischen Anspruch und beschreibt eine vergangene Zeit. Gibt es aber Ratgeberliteratur für Leute in Griechenland, die wirklich sparen müssen?
Ja, die gibt es in gewisser Weise schon. Sparen ist ohnehin ein großes Thema inzwischen in Griechenland und inzwischen ist auch Sparen beim Kochen und beim Essen ein großes Thema. Es gibt zum Beispiel in den Sonntagszeitungen traditionell so Gourmetbeilagen und die haben erstaunlicherweise sogar sehr früh begonnen, das Geld zum Thema zu machen. Also da gab es dann Artikel zum Beispiel, wie decke ich den Festtagstisch mit möglichst wenig Geld oder wie verköstige ich eine Abendgesellschaft mit möglichst wenig Geld. Und mir hat das ehrlich gesagt auch Eindruck gemacht. Ich hätte das gar nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass die Griechen erst an allem anderen sparen und dann dazu übergehen, beim Essen zu sparen. Denn der Hunger steckt den Menschen wirklich noch in den Knochen. Also bis in die 60er Jahre war Griechenland sehr, sehr arm. Es hat viel später zu Wohlstand gefunden als die übrigen Länder in Europa. Und vielleicht ist es auch gerade das, also diese unmittelbare Erinnerung noch an den Hunger, was die Menschen zu diesem Buch mit dem Titel Hungerrezepte greifen lässt.
Sagt Alkione Karamanolis über den Erfolg des Buchs Hungerrezepte. Heute vor 100 Jahren ist Karl May gestorben, der Experte für Abenteuer- und Indianerromane. Eine CD lässt die Melodien aus den legendären Winnetou-Filmen wieder aufleben. Der Tipp von Christina Omlin. Der Schriftsteller Karl May, Experte für Indianer- und Abenteuerromane, würde heute 100 Jahre alt. Christina Omlin hat sich für ihn sozusagen ein musikalisches Geburtstagsständchen ausgesucht. Harmonisch ist es nicht, dafür aber aufregend.
Was passiert mit Winnetous Melodien, wenn man vier improvisierende Jungs damit spielen lässt? Karl May wäre wohl bass erstaunt, was da alles möglich ist. Zu seiner Beruhigung können wir sagen, die vier Jungs drehen nicht nur Winnetou-Filmmusik durch die Mangel, auch Bonanza wird nicht ausgespart. Die Großstadt-Impro-Cowboys, sie nehmen berühmte Western-Melodien und verwandeln sie in ziemlich anspruchsvolle Jazz-Impros. Zu denen wippen wohl nur noch die absoluten Impro-Fans in schummrigen Jazzkellern mit den Füßen. Die Besetzung: E-Gitarre, Kontrabass, Schlagzeug. Zweimal Schlagzeug sogar. Das zappt und zappelt auch mal richtig kräftig rum und groovt so richtig. Wie hier in der Titelmelodie für den US-Western Die glorreichen Sieben. Der Kultwestern mit dem damals noch jungen Steve McQueen, mit Charles Bronson, dieser Western gibt den vier Musikern ihren Namen. Ein wilder Ritt mit den glorreichen Sieben. Thank you.
Die glorreichen Sieben, Impos über die Melodien von Winnetou und Co. Erschienen ist die CD bei Boomslang Records. So viel von DRS2 aktuell für heute. Der Stiftungsrat der Pro Helvetia nahm Stellung zu den Thesen ihres Chefs. Icon Poet, ein neues Spiel, regt die Fantasie an. Aufwendige Hörproduktionen am Festival Sonor in Bern und das Buch zur Krise, Hungerrezepte, ist in Griechenland ein Bestseller. Redaktion Irene Grütter, Moderation Sarah Herwig.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.